Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
Das Thema IT-Security werden wir wahrscheinlich auf längere Zeit nicht los. Immer neue Datenskandale, Einbrüche und Angriffe beschäftigen die IT-Unternehmen, aber auch alle anderen Branchen, auch das Gesundheitswesen. Ein trauriges Beispiel war auch neulich der Angriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf, bei dem möglicherweise sogar eine Patientin durch diesen Angriff zu Tode kam. Das heißt, wir Medizinproduktehersteller müssen unseren Beitrag dazu leisten, sichere Produkte zu entwickeln. Und heute im Gespräch habe ich jemanden dabei, der bei einem Medizinproduktehersteller arbeitet und sich um solche Produkte kümmert. Das ist der Herr Daudl. Herr Daudl, könnten Sie sich vielleicht als Person oder Ihre Rolle und die Produkte vorstellen, die Sie herstellen? Ich glaube, das wird uns einen guten Kontext geben, über was wir heute sprechen.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gerd Daudl. Vom Hintergrund bin ich Medizininformatiker und bin bei der Firma Stryker tätig und da als Leiter fürs Qualitätsmanagement und Zulassungswesen und das schon seit geraumer Zeit. Und ich befasse mich mittlerweile seit etwa 4 Jahren mit Cybersecurity. Wir hatten im Konzern zum Ziel, Cybersecurity-Maßnahmen quasi auf Konzernebene, auf konzernweite Standards zu heben, also raus aus den Projekten, rein ins Corporate Qualitätsmanagement-System und die so zu harmonisieren und zu integrieren, dass wir auch für unsere digitale Zukunft sozusagen gerüstet sind. Stryker ist ein reiner Medizinprodukteunternehmer, eine reine Medizinproduktefirma. Wir machen von Implantaten bis vernetzte Produkte, haben wir ein ganz großes Spektrum. Wenn man über vernetzte Produkte redet, kann man vielleicht unsere Navigationssysteme erwähnen, die vernetzt sind. Aber wir machen auch sowas wie Defibrillatoren, die netzwerkfähig sind, oder Krankenhausbetten, die vernetzt sind, und vieles andere mehr.
Das heißt, Sie haben auf der einen Seite vernetzte Produkte und auf der anderen Seite Produkte, die besonders sicherheitsrelevant sind. Sie sprachen jetzt gerade über Navigationssysteme und über Defibrillatoren. Ich glaube, da liegt es auf der Hand, welche Bedeutung eine gute IT-Security hat. Was tun Sie in Ihrem Unternehmen, um die Cybersecurity zu gewährleisten? Und wer spielt da alles mit? Also welche Rollen führen da welche Aktivitäten aus?
Ja, ich habe es gerade erwähnt. Auf der einen Seite haben wir auf der Ebene des Qualitätsmanagementsystems, des Stryker-Qualitätsmanagementsystems, verschiedenste Prozeduren implementiert, da speziell im Design for Security, also wie muss ich Security implementieren im Entwicklungsprozess. Eine andere große Frage war, wie kann ich Security-Risikomanagement harmonisieren mit dem Risikomanagement der 14.971. Also dem Gesundheitsschutz, wenn man so will. Und ein großes anderes Themengebiet war Post-Market-Management. Was bedeutet Cybersecurity, wenn die Produkte auf dem Markt sind? Wie mache ich da die Überwachung? Auf welche Kanäle muss ich gucken und all sowas? Um all dieses hinzubekommen, waren wir organisatorisch tätig, wenn man so will. Wir haben ein zentrales Kernteam eingerichtet, was in ständigem Kontakt mit dem Management von unseren Divisionen steht, um zum Beispiel im monatlichen Rhythmus Pläne zu besprechen, wie man da weiter vorgeht. Wir haben aber auch Spezialisten oder Fokusgruppen eingerichtet, die sich eben um die 3 Themengebiete, die ich gerade erwähnt habe, nochmal Design and Privacy for Security, Risk Management for Security und Post-Market Management kümmern.
Könnten Sie uns ein paar Beispiele dafür geben, was Sie im Bereich Design machen? Also keine Geheimnisse, aber sozusagen generelle Überlegungen, die Sie da treffen und ganz grob vielleicht Maßnahmen, die Sie dabei ergreifen?
Ja, eine der ersten Überlegungen vor Jahren war, als ich damit eingestiegen bin, gibt es irgendwelche Kataloge, die man hernehmen kann, um User Needs, in dem Fall Security Needs, zu verstehen? Und wie kann man die unterfüttern? Und wie kann man die ankoppeln an den Softwareentwicklungsprozess, den wir natürlich schon lange etabliert haben? Was bedeutet es dann auch für die Architektur und fürs Design, wie wird es weiter verfeinert? Und in welchem Zusammenhang steht es mit dem Cyber Security Risiko Management? Wir verstehen das mittlerweile als iterativen Prozess. Also was wir da gemacht haben, ich fange nochmal vorne an, bei den Cyber Security Needs und bei den Cyber Security Spezifikationen, wenn man so will. Da gibt es Kataloge dazu, die finden sich in verschiedenen Standards. Das nennt sich dann Capabilities zum Beispiel. Das sind Kategorien zu Cyber Security, auf die man achten kann in dem Zusammenhang, die weiter runtergebrochen sind in sogenannte Controls. Das sind spezifischere Anforderungen. Sowas wurde implementiert in unser allgemeines Design-Input-Gerüst. Also ich rede ein bisschen amerikanisch, weil ich halt immer amerikanischer Konzern bin. Ich hoffe, dass es trotzdem verstanden wird.
Absolut. Wenn Sie uns vielleicht noch ein Beispiel für ein Need und ein Control geben könnten, dann wären wir noch sicherer, dass alle Hörer sozusagen auch das gleiche mentale Modell haben.
Ja, man will ja nicht, dass wenn ein Rechner irgendwo in einer Praxis steht zum Beispiel oder auf einer Station in der Klinik, dass der, wenn derjenige, der sich damit gerade befasst hat, wenn der aufsteht und geht, dass jeder andere dran kann. Also so eine Capability oder so ein Need wäre ein Auto-Lock-Off. Eine Control wäre, welche Funktionen müssen sozusagen eingeschaltet werden, um dieses Auto-Lock-Off nach einer bestimmten Zeit zum Beispiel sicherzustellen, dass er sich nach einer Minute, nach zwei Minuten oder wie auch immer quasi abschalten. Ein anderes Beispiel wäre, es geht irgendjemand anderer dran. Ja, wie sieht es jetzt aus, dass wenn der jetzt 3, 4, 5 Mal versucht, da einzudringen, dass man das halt verhindern kann.
Und dann entsprechend wieder das Control, die Maßnahme implementiert, die das erkennt und dann entsprechend reagiert. Sie haben jetzt schon ziemlich klar gemacht, und das finde ich sehr wichtig, dass dieses Thema IT-Security eigentlich ein komplettes Lifecycle-Thema ist, also die alle Phasen der Entwicklung, aber eben auch danach umfasst. Und in dem Kontext haben Sie bereits den Begriff der Post-Market-Surveillance oder Post-Market-Aktivitäten mit erwähnt. Was machen Sie in diesem Bereich, also nach Inverkehrbringung der Produkte, um die IT-Sicherheit Ihrer Produkte langfristig zu gewährleisten?
Ja, Sie müssen erstmal verstehen, aus welchen Kanälen, Informationsquellen sozusagen Vulnerabilities, nochmal im Amerikanischen, also potenzielle Schwächen, die ihre Produkte, ihre netzwerkfähigen Produkte betreffen, aus welchen Kanälen solche Informationen kommen können. Typischerweise als Medizinproduktehersteller kennt man das Complaint Handling oder Sie kennen ein Non-Conformity-Kappa-System und all sowas. Ja, aber in dem Fall spielt auch die Öffentlichkeit, Medien zum Beispiel, eine große Rolle. Man denke da an WannaCry. Vielleicht kennt man das. WannaCry war eine Ransomware-Attack, die große Teile des englischen Gesundheitssystems lahmgelegt hat. Das war etwa vor 2,5 Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Ja, auch sowas gilt es zu überwachen. Und dann gibt es mittlerweile auch Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, die zum Beispiel regelmäßig aktualisieren, welche Schwächen auf Windows 10 zum Beispiel zutreffen, welche Patches eingespielt werden müssen und sowas gilt es auch zu überwachen. Insgesamt ist das ein relatives komplexes Geschehen. Und deshalb kann man sich und muss man sich wahrscheinlich auch überlegen, ob man da nicht Tools zu Hilfe nimmt. Da gibt es Tools wie zum Beispiel Black Duck, die solche Datenbanken quasi überwachen, wenn die denn wissen, welche Komponenten in ihre Software integriert sind.
Ja, das spielen jetzt wahrscheinlich auch auf die NIST-Datenbank an, die ja mit mehreren tausend Meldungen pro Monat da den manchen überfordern mag. Und da helfen solche Werkzeuge wie das Black Duck, was Sie gerade erwähnt haben, oder auch unsere Post-Market-Radars, genau sowas zu überwachen, eben die ganze Breite an Informationsquellen, die Sie gerade geschildert haben. Das hört sich jetzt so an, als ob man doch einige Ressourcen dazu braucht, also jetzt nicht nur mengenmäßig, sondern auch bezüglich der Kompetenzen. Jetzt ist Stryker ein sehr großer Hersteller. Was würden Sie anderen Herstellern empfehlen und wann denken Sie, wäre es notwendig, dass die auch externe Hilfe in Anspruch nehmen?
Ich kann vielleicht von mir reden, als ich vor 4 Jahren etwa damit anfing und gefragt wurde, ob ich da helfen kann, das corporate-wide zu etablieren, also Cyber Security Management und integrieren in unser Corporate Qualitätsmanagement. Da hatte ich so eine Vorstellung wie vor etwa 10 Jahren, als ich was Ähnliches gemacht habe für die 14.971, also das Gesundheitsrisikomanagement, wenn man das so abgrenzen kann zu Cybersecurity-Risikomanagement. Was ich halt erlebt habe, ist eine Fülle von Standards, von Guidances. Also ich habe gestern das mal kurz überschlagen. Ich habe mittlerweile deutlich über 100 Standards und Guidances, die ich mehr oder weniger gründlich gelesen habe. Was ich damit sagen will, ist ein ziemlich anspruchsvolles Gebiet und ein relativ komplexes Gebiet. Also wo jemand schon mal helfen kann, ist beim Einstieg überhaupt Orientierung zu geben, wo muss ich da hinfassen? Was lese ich mal durch, was ist relevant für mich, was bedeutet Integration für meinen speziellen Kontext, also welche Art von Medizinprodukt mache ich und was bedeutet es dann für mein Qualitätsmanagementsystem Cybersecurity. Was übrigens noch dazu kommt in Europa, ist die Datenschutzgrundverordnung. Also was man gleichzeitig machen sollte, sind meines Erachtens sind Datenschutzgrundverordnungen Anforderungen gleich mitdenken, weil Cybersecurity ist für mich eine notwendige Voraussetzung für Datenschutz, aber kein hinreichende. Deshalb muss ich das mitdenken, meiner Ansicht nach.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie Hilfe dann empfehlen würden, um überhaupt ins Thema reinzukommen, um einen Überblick zu erreichen, welche Best Practices, Standards, Normen und so weiter existieren und welche von denen es auch wert sind, dann näher studiert zu werden. Wenn wir der Technik ein bisschen weiter runtergehen, also beispielsweise Codierstandards, Penetration Testing, Fast Testing, würden Sie solche Aktivitäten auch nach außen geben oder ist das was, was Sie sagen, nee, das gehört ins Unternehmen rein?
Es kommt drauf an. Es bedarf einiges an Kompetenz und an Wissen. Wenn man das selber aufbauen muss, nochmal, ich glaube wirklich, das ist ein komplexes Thema, dann braucht man eine Weile, um auf Stand zu kommen. Also bietet es sich an, das nach außen zu geben, um ein Beispiel aus der eigenen Organisation zu geben. Streigen, wir sind gerade dabei, weltweit zentralen Testlabor genau für diese Art von Tests zu etablieren. Genau aus dem Grund, weil wir verhindern wollen, dass man das Rad immer wieder neu erfindet und damit auch Inkonsistenz in der Herangehensweise sozusagen erzeugt.
Und da wird auch, denke ich, klar, da braucht man eine gewisse Größe, damit sich das auch rechnet, eine Infrastruktur, einen Personalstamm aufzubauen, der nicht nur in der Lage ist, sich in diese Themen einzuarbeiten, sondern auch in der Lage ist, da mit dem Stand der Technik Schritt zu halten. Ja, jetzt haben Sie schon über Normen, über Standards, über Best Practices gesprochen gehabt. Sie haben gesagt, es sind einige hundert. Was sind so die wichtigsten, an denen Sie sich orientieren oder von denen Sie der Meinung sind, dass man sie schon mal nicht nur kennen vielleicht, sondern auch gelesen haben sollte?
Ja, es gibt zwei wesentliche von der FDA, die schon seit einigen Jahren publiziert sind, nämlich es gibt zwei Guidances von der FDA, einmal zu Design Controls, also welche Unterlagen zu Cybersecurity werden erwartet bei der Zulassung von Medizinprodukten in den USA. Das wäre das eine. Und die andere Guidance bezieht sich auf Post-Market Surveillance und das Risikomanagement für Produkte, die schon auf dem Markt sind. Und das verbunden auch mit Meldepflichten in den USA übrigens, auch ein ganz interessanter Aspekt. Wenn man zurückkehrt in den Entwicklungsprozess selber, dann haben wir uns orientiert an einigen IEC und NIS-Standards. Ich habe von den Capabilities schon geredet oder den Cyber Security User Needs. Da hilft ein Standard wie die IEC 80001-2-2, die Listed Capabilities oder diese Kategorien von Cyber Security. Und wenn Sie dann noch in den NIS-Standard 800-53 reinschauen, dann kriegst du die ganzen Controls, die sie etablieren wollen, um diese Capabilities sozusagen mit Leben zu füllen, wenn man so will. Beim Risikomanagement wäre wichtig, dass man sich mit einer AMI-Guidance beschäftigt, die der TIR 57, die beschreibt Principles for Medical Device Security. Und wo die einen ganz guter Job macht, meiner Ansicht nach, ist im Grunde die Darlegung, wie Cybersecurity Risikomanagement und Safety or Health Risk Management, wie man die in Gleichklang bringen kann.
Ja, das halte ich für sehr ganz wichtigen Ergänzungen, die Sie hier machen, weil viele dieser Guidances ja als Endpunkt die IT-Security haben, also die Fähigkeit, Informationen und Informationstechnik zu schützen und deren die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit von eben Informationen und Informationstechnik zu gewährleisten. Aber für uns Medizinproduktehersteller ist das ja nicht der Endpunkt oder nicht der einzige. Wir haben immer die Safety, die wir letztlich im Kopf behalten müssen. Ja, aber damit haben Sie uns schon mal diese unendlich große Liste doch sehr reduziert. Ich glaube, das wird sehr hilfreich sein. Wir haben in den Begleitmaterialien haben wir auch noch einen Artikel mit aufgeführt, bei dem Sie eine Übersicht über all diese Normen und Standards bekommen. Und da sind auch die eben genannten mit erwähnt, mit kommentiert. Und ich glaube, die sind ziemlich wichtig, die Sie hier gerade genannt haben. Wir haben gerade eben schon gesprochen gehabt über das Thema Outsourcing von gewissen IT-Security-Aktivitäten. Ich möchte nochmal zum Outsourcing kommen, aber dieses Mal ein bisschen aus einer anderen Brille. Viele Hersteller entwickeln ja die Software gar nicht notwendigerweise selber, sondern nutzen dafür selber wiederum Entwicklungsdienstleister. Was würden Sie empfehlen, was ein Hersteller, also ein Inverkehrbringer, tun sollte, um die IT-Sicherheit seiner Produkte auch dann zu gewährleisten, wenn diese Software von einem dritten Partner hergestellt wird? Also sozusagen, welche Lenkung dieser Prozesse empfehlen Sie da?
Ja, da muss man ein bisschen in die Bücher gucken, glaube ich. Also wie gut ist der Hersteller gerüstet, um Cybersecurity tatsächlich reinzudesignen in die Produkte? Und da bin ich auf Ihren Leitfaden gestoßen für IT-Security vor einiger Zeit und den verwende ich tatsächlich im Moment. Genau in so einer Beziehung zum Lieferant von Software, die wir gern als OEM-Produkt einsetzen würden. Und der ist in dem Zusammenhang auch wirklich, wirklich, wirklich hilfreich und sinnvoll, weil er halt die verschiedensten Aspekte harmonisiert und zusammenbringt in einer Checkliste, die man einfach arbeiten kann. Was mir auch gut gefällt, ist das Reifegradmodell, was sie da rein designt haben, also diese Stufen von 0 bis 2. Was brauche ich mindestens? Wo bin ich schon ganz gut? Und was wäre sozusagen best in class? Es gibt übrigens was Ähnliches, ein bisschen länger schon auf dem Markt. Es gibt diesen Medical Device and Health IT Joint Security Plan. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der wurde Anfang 2019 herausgegeben von der Healthcare and Public Health Sector Organization in den USA. Das ist ein Konglomerat aus FDA. Medizinprodukteindustrie und Beratungsfirmen, die beschreiben in dieser Guidance ein ganz schönes, finde ich, holistisches Bild zu Cybersecurity und Medizinprodukte und übrigens auch Health IT, was ich interessant finde in dem Zusammenhang. Da kapriziert sich nicht nur auf Medizinprodukte, sondern nimmt auch Health IT in Scope, was ich wichtig finde, weil man sowas schnell abschneidet. Und da findet sich auch so eine Art Assessment-Vorgehen, was sich auf CMMIs stützt. Also dieses Reifegradmodell, was von der Carnegie Mellon Universität kommt, ist ein bisschen kürzer. Wenn man es also kürzer und schneller haben will, zum Beispiel für sich selber, wo stehe ich heute mit meinem Cyber-Security-Qualitätsmanagement-System, kann das ganz hilfreich sein, was da drin steht.
Absolut. Und ich denke, wir werden in beide Dokumente das von der Current, also dieses Reifegradmodell und den IT-Security-Leitfaden, den wir hier am Jona-Institut entwickelt haben und den übrigens auch die benannten Stellen weitergeführt haben, werden wir in beides verlinken. Soweit haben wir jetzt die Cybersecurity eher unter einem Aspekt uns angeschaut gehabt, ja, wir müssen die Produkte sicher bauen. Und das schwingt so ein bisschen mit, an für sich kann man bei diesem Thema nur verlieren. Also im besten Fall hat man eben kein IT-Security-Problem und im anderen Fall hat man eins. Aber richtig gewinnen kann man mit diesem Thema nicht. Oder haben Sie eine Idee, wie man bei dem Thema IT-Security vielleicht sich sogar einen Marktvorteil verschaffen kann?
Ja, das sehen wir tatsächlich schon in den USA. Also das ging schon vor Jahren los, als ich ins Thema eingestiegen bin, dass immer mehr Kunden, also Kliniken oder Einkaufsgesellschaften, Darlegungen für Cybersecurity gefordert haben. Also ganz zu schweigen, ich rede jetzt wieder über den amerikanischen Markt vom Department of Defense, was zusammen mit der schon genannten Carnegie Mellon University, also wirklich ganz gehobene Standards, was Cybersecurity angeht, einfordert. Wir standen schon vor der Situation, dass wir wirklich um Aufträge gekämpft haben, weil die Darlegung nicht gleich da war, wenn man so will, was Cyber Security angeht. Und ich habe es vorhin erwähnt, wir sind auch natürlich mit Einkaufsgesellschaften, großen Einkaufsgesellschaften für Medizinprodukte in den USA in Kontakt. Die fordern nicht nur die Darlegung von Cyber Security, was konkrete Produkte angeht, zum Beispiel mit Hilfe von einer MDS-Square-Form oder MDS-2-Form, die auf strukturierte Art und Weise so eine Art Fragebogen bietet, wo sie mit Ja, Nein halt beantworten können, welche Elemente dafür, also für das spezifische Produkt relevant sind, sondern die formulieren Cyber Security-Anforderungen in die Verträge rein, in die grundsätzlichen Verträge rein.
Sie haben da, glaube ich, sehr klar gemacht, dass damit Cyber Security nicht nur eine Regulatory-Anforderung ist, sondern auch eine Marktanforderung. Das heißt, da bekommt die Hersteller letztlich von zwei Seiten Druck. Ja, vielen Dank, Herr Daudl, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben, dass Sie uns gezeigt haben, ja, welche Aktivitäten bei Ihnen durchgeführt werden, dass Sie wichtige Dokumente für uns genannt haben, dass Sie uns auch nicht nur sozusagen auf die Pre-Market-Seite aufmerksam gemacht haben, sondern eben auch auf die Post-Market-Aktivitäten und die Leitfäden, die wir da einsetzen können, um diesen regulatorischen und Marktanforderungen möglichst elegant gerecht zu werden. Vielen Dank, Herr Daudl, dass Sie dabei
Ja,
waren.
ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Vielen Dank.